Gerhard Fröhlich, die Technik- und Wissenschaftskritik der Alternativbewegung, genauer gesagt der deutschsprachigen, um 1980. Es handelt sich dabei um Ergebnisse von Feldforschungen, ich war also selbst da viel unterwegs, und Inhaltsanalysen von Flugblättern, Selbstdarstellungen von Projekten, Gruppen und so weiter. Die 1968er Studentinnenunruhen in den USA, in Frankreich und in Deutschland vor allem, haben verschiedene Ursachen, zumindest in der Literatur finden sich etliche Ursachen. In Amerika, in den USA begann es auf jeden Fall mit den Bürgerrechtsbewegungen, den Schwarzen. Die waren ja zu dieser Zeit immer noch absolut diskriminiert. In Frankreich gab es großen Unmut über den konservativen, katholischen, Verfasstheit der Gesellschaft. Zum Beispiel waren ja bis 1967 Empfängnisverhütungsmittel in Frankreich verboten. In Deutschland hat nicht zuletzt dann das Attentat auf Rudi Dutschke einen großen Sympathieschub, Politisierungsschub gebracht. Und sicherlich hat auch die Frankfurter Schule, die zwar schwer verständlich war, aber kritische Impulse gab, auch ihre Rolle gespielt. Nach diesen Studierendenunruhen, in der sich auch, zumindest in Deutschland, die neue Frauenbewegung erstmals konstituierte, kam es zu einer seltsamen Bewegung, dass nämlich Studierende kommunistische Parteien, Arbeiterparteien gegründet haben, mehr oder minder ohne Arbeiterinnen und Arbeiter. Die haben sich dann an der Geschichte orientiert und haben ihre Parteizeitungen genannt, wie damals halt die Parteizeitungen hießen, zum Beispiel Roter Morgen. Und es wurde sehr dogmatisch, es wurde zwischen den einzelnen Gruppen, da haben jedes Wort gefochten. Es gab jede Menge Flugblätter, die in aller Früh vor Fabriken verteilt wurden, ohne allzu großen Erfolg. In Frankreich war die Situation etwas anders, da haben sich auch die Arbeiterinnen zum Teil eben mit den Studierenden damals schon im Mai 68 solidarisiert. Aber jedenfalls war das eine sehr seltsame Geschichtswiederholungsversuche, könnte man das nennen, eine sehr seltsame Epoche. Und irgendwann kamen dann zumindest viele zum Schluss, das war Unsinn, das hat nichts gebracht. Und wir wollen jetzt nicht mehr hochtheoretisch schwafeln, wir wollen nicht die Geschichte imitieren und versuchen zu wiederholen, sondern wir werden jetzt Alternativen hier und jetzt versuchen, selbst versuchen zu realisieren. Wir werden uns ganz bestimmten Themen zuwenden und uns engagieren und nicht mehr allgemein dagegen sein. Und das war dann die Sternstunde der sogenannten Alternativbewegung, zumindest wurde sie damals so genannt. Und damals war alternativ noch ein unschuldiges Wort, also ein positiv gesehenes Wort, wobei es unterschiedliche Bedeutungsgehalte schon gab. Die einen haben Alternative als eine Möglichkeit neben anderen gesehen und die anderen natürlich als Alternative, die herkömmlichen Strukturen über Bord werfen sollte. Viele Forscherinnen und Forscher, zum Teil auch Politikerinnen, Journalistinnen und so weiter, haben sich dann mit dieser Bewegungsvielfalt, von der ich gleich berichten werde, auseinandergesetzt und haben sie dann umgetauft, etwa in neue soziale Bewegungen. Und irgendwann, noch viel später, kam dann dieser große Sammelbegriff von der Zivilgesellschaft auf. Ich möchte jetzt kurz sagen, wir alle sind ein bisschen Kinder dieser 68er und Alternativbewegung, ohne dass wir es wissen. Wenn wir über einen Rasen gehen in einem Park und es ist erlaubt, das war nämlich damals alles verboten, dann ist es ein Werk gewesen, diese Bewegung. Wenn wir auf ein Stadtteilfest gehen, ein interkulturelles, und da gibt es Falafel und Kebab und alles mögliche und interessante Musik, die wir vielleicht noch nie gehört haben, dann ist das eine Errungenschaft, möchte ich sagen, dieser Epoche, die sich dann durchgesetzt hat. Und das alles wissen wir gar nicht und es fällt uns gar nicht auf. Wir halten das alles für völlig selbstverständlich, aber es war einmal alles andere selbstverständlich. Ich selbst war in zwei verschiedenen Forschungsprojekten tätig. Das eine war von der Bundesanstalt für Arbeit, genauer gesagt von dem Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesanstalt für Arbeit finanziert. Und da ging es um alternative Projekte, um neue Selbstständige. Ein Projekt heißt ja, es ist etwas kurzfristig, mittelfristig, aber nicht für die Ewigkeit angelegt. Es ist was Neues, zum Beispiel ein Bauprojekt mit ganz einer neuen Brücke oder einem neuen Krankenhaus. Und dass sich viele dieser, sagen wir mal, Aktivistinnen und Aktivisten, die sich da engagiert haben, eben als vorläufig gesehen haben, war schon wieder eine Distanzierung von dieser dogmatischen Studentenparteiphase vorher. Und dass sie auf der Suche sind und Versuch und Irrtum und so weiter und so fort, dass sie da Umwege, Missschläge auf Kauf nehmen und so weiter. Also auf jeden Fall antidogmatisch. Und die Bundesanstalt für Arbeit hat sich jetzt weniger für das Inhaltliche interessiert, was da genau gedacht wird oder wurde, sondern ob diese Projekte auch Beschäftigungseffekte haben. Und da kamen durchaus positive Resultate heraus. Über all das sehe ich das PDF, da können Sie einige Literatur stellen, einige Free Access Artikel bzw. zwei Bücher auch finden, können Sie gerne alles nachlesen. Für mich war das zweite Projekt genauso spannend, da ging es eben um die Alternativbewegung und der Jubiläumsfonds der Österreichischen Nationalbank hatte hier finanziert, Projektleiter Arthur Schneeberger, ein großes Projekt über Formen der Verdrossenheit und Kritik an Wissenschaft und Technik in der Gegenwartskultur und ich hatte dann eben den Auftrag, die Alternativbewegung, das heißt einen Teil dieser Verdrossenheit zu untersuchen. Verdrossenheit heißt schon, unterstellt schon, dass es früher doch einen ziemlich ungebremsten Fortschrittsglauben gab, der sich erst mit der Zeit mit verschiedenen AKW-Unglücken, mit verschiedenen sonstigen Katastrophen und Problemen reduziert hat. Und die Alternativbewegung habe ich nun versucht zu erfassen, zu erforschen, indem ich in Deutschland sehr viel herumgefahren bin, natürlich auch die Orte, an denen ich gewohnt habe, gelebt habe oder gearbeitet habe, wie etwa Hannover und Nürnberg, ganz genau untersucht habe. Das heißt, ich habe die schwarzen Bretter an Universitäten, wo etwa irgendwelche Projekte, irgendwelche Gruppen, neue Mitglieder oder Mitarbeiterinnen versucht haben zu gewinnen, mir angesehen. Ich habe in Kommunikationszentren, da gab es ja viele, in Buchläden und so weiter, in allen Treffpunkten, etwa Kneipen, der Szene, nach Flugzetteln gesucht, nach Selbsterstellungen von Gruppen, von Projekten und so weiter. Und da kamen dann schon Tausende von solchen Zetteln heraus, die noch immer in Umzugkartons für eine letzte vielleicht noch Auswertung auf mich warten. Die Forschungslage war damals relativ gering bis null. Uns wurde gesagt, die Szene, die Alternativszene kann man nicht untersuchen, die sind wissenschaftsfeindlich, wenn die hören, ihr kommt von der Universität oder gar noch in dem einen Fall finanziert von der Bundesanstalt für Arbeit, ihr werdet nur blutige Nasen euch holen, das heißt auf gut Deutsch Verweigerungen, die werden nicht mit euch sprechen und so weiter und so weiter. Da kann ich sagen, das hat sich alles nicht bewahrheitet, wir sind wirklich von fast allen sehr aufgeschlossen empfangen worden. Wir haben natürlich auch gesagt, jeder, der mitmacht, kann alles, was wir hinterher produzieren, sich gratis von uns beziehen lassen. Also wir waren versucht, transparent zu sein und nicht geheimnisvoll. Und das hat sicher auch sehr gut gewirkt, obwohl relativ wenige das hinterher dann in Anspruch genommen haben. Aber es war eine sehr massive Medienberichterstattung damals. Jede ordentliche Tageszeitung, viele Radiostationen haben darüber berichtet. Also vielleicht hat das schon vielen gereicht als Rückmeldung, dass da was stattgefunden hat und dass das Fazit eigentlich relativ positiv war. Bei der Alternativbewegung gab es auch das Vorurteil, das sind alles irgendwelche Mystiker, Irrationale, die sind alle einfach gegen Wissenschaft per se aus irgendwelchen Gründen, die man nicht nachvollziehen kann, etc. etc. Auch das hat sich, wie wir in der Folge sehen werden oder hören werden, genau gesagt, nicht bestätigt. Ich möchte jetzt im Folgenden, und es gibt ja über das Gesamtprojekt einen fast 600-seitigen Forschungsbericht, der auch vielen deutschen und ich glaube auch einigen österreichischen Universitätsbibliotheken, Landesbibliotheken, was immer auch zur Ausleihe zur Verfügung steht. Ich möchte jetzt eine kurze Zusammenfassung versuchen meiner Ergebnisse, wobei die Alternativprojekte, wo also tatsächlich auch Arbeitsplätze geschaffen werden, wo ökonomisch Risiken auf sich genommen wurden und so weiter, die sind teilweise dann nur interessant, weil eben Versuche, etwa ökologischen Landbau, Gärtnerei zu betreiben, damals schon von der Bauernschaft vor Ort etwa mit Hohn und Spott versehen wurden. Das heißt, wir können uns aus der heutigen Sicht gar nicht mehr vorstellen, wie groß der Widerstand war und wie groß der Mut, das Durchhaltevermögen dieser Leute gewesen sein musste, um sich da durchzusetzen, um nicht aufzugeben. Die verschiedenen Bewegungen der Alternativbewegung haben sich mehr oder minder unabhängig voneinander entwickelt. Und es gab eine große Studie des Deutschen Familien- und Jugendministeriums. Eventuell sind also alle diese Benennungen zum Teil von außen erfolgt, wurden aber dann angenommen. Es gab in jeder deutschen Großstadt etwa ein Netzwerk, das war eben die Organisation, die versuchte, diese Gruppen und Projekte etwas zu koordinieren, zu fördern, im Sinne, dass es Adressbücher gab, wo kann ich in Hannover in einen Buchladen gehen oder in einen Bioladen, auch das war ja damals noch eine seltene Geschichte. Und es gab noch keinen Biosektor in Supermärkten etc. Und all das, also ganz dicke Nachschlagewerke waren das, die habe ich natürlich alle aufgekauft, waren eine wichtige Informationsquelle, das habe ich zuerst vergessen. Wenn wir uns jetzt anschauen, was die Wissenschafts- und Technikkritik der Alternativbewegung von sich gegeben hat, dann möchte ich ganz kurz erwähnen, die Alternativprojekte selbst, die Handlungszwänge hatten, sie mussten überleben, etwa als Landkommune, als Buchladen und so weiter, die hatten ein, wie soll ich sagen, pragmatisches Verhältnis zur Technologie. Wenn es Großtechnologie war, wie Atomkraftwerke, wie Großcomputer, waren sie sehr skeptisch oder negativ eingestellt. Die Kleincomputer, die Personal Computer, die damals langsam begonnen haben, sich durchzusetzen, die wurden positiv gesehen, weil man gesehen hat, die Buchhaltung etwa im Bioladen, die Bestellung etc. etc. wird dadurch einfacher. Das heißt, sogar der Kraftverkehr, so sehr man die Verbrennermotoren und die Auspuffgase und alles, was damit verbunden war, negativ gesehen hat, hat man eingesehen, es geht nicht anders. Wir müssen uns zumindest einen kleinen LKW leisten, damit wir etwa unsere Produkte auch auf den Wochenmarkt bringen können. Also es war durchaus ein pragmatisches Verhältnis. Man hat versucht, möglichste Schäden ökologischer Art zu vermeiden. Aber war sich klar, es geht nicht ganz ohne. Also das ist in einem Satz die Technikeinstellung gewesen der Alternativprojekte. Und zu den Alternativprojekten müssen sie sich selbstverwaltete Betriebe, die gesagt haben, wir wollen keinen Chef, wir wollen das irgendwie anders lösen. Sozialprojekte, wir als Arbeitslosengruppen, dann Bildungsprojekte und Kulturprojekte erzählen. Und bei den Bildungsprojekten fällt mir nur ein, da gab es einen Bildungsverein in Hannover, den gibt es immer noch, der hat sich wirklich als Konkurrent zur Städtischen Volkshochschule entwickelt. Das lag aber auch an den deutschen Finanzierungsweisen, die ein bisschen anders sind und waren als in Österreich. Das heißt, man konnte da Kurse organisieren und pro Teilnehmer, pro Teilnehmerin wurde von der öffentlichen Hand eine Subvention ausbezahlt und nicht einfach pro Institution. Und daher hatten auch kleine Gruppen Chancen und sie haben sich da durchaus sehr prächtig entwickelt. Und daher auch dort Kurse angeboten zur Ökologie, Technikkritik etc. Was hat jetzt die Alternativbewegung in einigen wenigen Sätzen gemacht? Auf jeden Fall sehr viel Detailkritik an einzelnen Wissenschaften. Ich rede jetzt absichtlich im Plural, weil das ist ganz wichtig. Es wird Wissenschaft immer in der Einzahl gesprochen, als ob das ein monolithischer Block wäre, ein Felsen. Das ist ja alles andere als richtig. Oder eben einzelne Techniken, Technologien und ihre negativen Auswirkungen. Ob real oder vermeintlich, darüber können dann die Expertinnen streiten. Also Detailkritik. Und das ist schon mal was anderes als einfach dagegen sein und zu sagen, alle Technik und alle Wissenschaft ist schlecht, sondern es ging immer darum, die Großtechnologien durch alternative Technologien, etwa Technologien, die der dritten Welt mehr nützen, zu ersetzen. Und das ist was anderes als zu sagen, wir brauchen keine Wissenschaft, wir brauchen keine Technik. Es wurde sogar zum Teil schon damals gesagt, dass viele Techniken eben relativ dumm sind und dass der Wissenschaftsanteil an den Techniken erhöht werden sollte, damit sie eben weniger ökologisch schädlich sind etc. etc. effizienter. Eine große Rolle spielte natürlich die Infragestellung des damalig noch vorhandenen westlichen technischen Fortschrittsglaubens, also der unkritischen Wissenschaftsgläubigkeit und es gab so ein Schlagwort von Techno-Optimismus. Das ist ja alles inzwischen, würde ich sagen, passé und ist schon auch ein Produkt von, wie gesagt, vielen Katastrophen, Pannen, Abstürzen und so weiter, aber auch eben dieser Bewegung. In diesem Zusammenhang ist natürlich auch das westliche Denken kritisiert worden. Und es gab selbstverständlich Gruppen, die haben gesagt, die östliche Philosophie, das ist mehr Weisheit und es gibt viele Körpertechniken von Tai Chi, das ist dieses Schattenboxen bis zu Aikido, das ist dieser Kampfsport, der ganz elegant geht. Das alles ist weiser, das ist körperfreundlicher und so weiter, als was wir hier im Westen machen. Oder Sport doch damals auch noch ein bisschen militärisch, würde ich sagen, organisiert war. Und die Frauenbewegung, die neue, hat sich ja langsam entwickelt, auch des männlichen Denkens. Also das sind diese drei Punkte, die mir am meisten aufgefallen sind. Und jetzt möchte ich die einzelnen Strömungen kurz erwähnen und einige Kritikpunkte ansprechen oder Alternativforderungen. Eine große Bewegung war natürlich die Ökologie, beziehungsweise Umweltbewegung, die hatte eben gewisse Vorläufer schon bei verschiedenen Bürgerinitiativen, die sich eben ausgesprochen haben gegen neue Autobahnen oder was immer auch. Und die Anti-AKW-Bewegung war selbstverständlich einer der wichtigsten Sparten dieser Ökologiebewegung, dieser Umweltbewegung. Und letztlich hat sie sich ja, man kann darüber streiten, ob das gut ist, zumindest in Deutschland durchgesetzt. In Österreich gab es auch eine Volksentschwörung gegen Zwentendorf. Da haben aber Gruppen, die eigentlich für die Atomtechnologie sind, dagegen gestimmt oder dagegen geworben, weil sie auf die Weise gehofft haben, dass Kreisky als Bundeskanzler zurücktreten muss oder abgewählt wird. Aber der hat diese Volksentschwörung vorgezogen und hat das Ganze sehr gut überlebt. Also jedenfalls hat sich in Deutschland, ja aufgrund dieser alternativen Bewegungen, haben sich dann auch viele alternative Listen, zuerst eher regional oder Gemeinderäten gebildet und dann auch noch Parteien auf der Bundesebene Und die haben ja dann laufend bis hin zur Atomabschaltung, die da beschlossen wurde, per Gesetz, sich eingesetzt für die Überwindung der Atomtechnologie. Und in Deutschland ist das ja erfolgt. Natürlich gibt es jetzt gewisse Bestrebungen, etwa von der FDP, dass eben, weil die CO2-Emissionen so schlimm sind und Atomkraftwerke keine CO2-Emissionen ausstoßen, dass das wieder reaktiviert wird, aber soweit ich weiß, bisher ohne Erfolg. Die Gegenkonzeptionen zu diesen Großtechnologien, die eben auch als sehr gefährlich angesehen wurden, und es ging auch immer um die Endlagerung dieser radioaktiven Abfälle, die ja zehntausende Jahre zumindest strahlen, die wurden eben in solchen Schlagwörtern wie mittlere Technologie, wie Kleintechnik, wie sanfte Technik beschrieben. Und da haben auch Gruppen und solche Projekte versucht, gewisse Lösungen so experimentell zu produzieren. Wie weit das erfolgt ist, erfolgreich. Aber immerhin, allein schon das gesagt wurde, schon damals, wir sollten nicht so viel wegwerfen, sondern die Produkte müssen wieder reparaturfreundlicher werden. Inzwischen sagt das auch die EU. Das heißt, vieles, was wir heutzutage als nicht unbedingt selbstverständlich sehen, aber als ein durchaus sinnvoller und wichtiges Argument oder eine politische Forderung, die stammt aus diesen Zeiten und wurde damals natürlich belächelt und verspottet und weiß Gott was alles. Das zweite ist die Bürgerrechtsbewegung. Die hat sich natürlich bei uns nicht gegen die Diskriminierung der Schwarzen gerichtet, sondern etwa gegen Volkszählungen. Da war man ganz dagegen, dass gläserne Bürger, die gläserne Bürgerin hier produziert werden sollte. Man sprach eben schon damals von Computer- und Kontrolltechnologien, von Polizeitechnologien. Und auch die Beiträge von Psychologie, Psychiatrie, Medizin, etwa zu verschiedenen, man nennt es heute innovative Befragungstechniken, euphemistisch, also Euphemismus heißt schöne Wörter für etwas Schlimmes, für etwas Grausliches. Also all das wurde damals auch schon thematisiert und als eben negative Aspekte der, in dem Fall, Humanwissenschaften angesehen. Es gab dann die Friedensbewegung, wo wir inzwischen wissen, dass die doch sehr massiv von der DDR und ihrem westlichen Ableger, der DKP, Deutsche Kommunistische Partei, unterwandert war oder gefördert war. Und hier hat man natürlich die Möglichkeiten der Technologie, der Wissenschaften, unsere Welt in die Luft zu sprengen oder für immer unbewohnbar zu machen, kritisiert. Und ich finde, das sind keine Horrorszenarien, die nie eintreten könnten, sondern da ist was dran und wir sollten tatsächlich das ernst nehmen. Dritte Weltinitiativen, die haben schon kritisiert, dass vieles, was bei uns gemacht wird, der dritten Welt schadet. Also damals hieß es dritte Welt, inzwischen nennt man es globale Süden. Der Terminus Entwicklungsländer ist, soweit ich weiß, eher außer Mode gekommen. Und Entwicklungsländer heißt ja schon wieder mal, dass es Länder sind, die sich entwickeln sollen, nämlich genau zu dem Punkt, wo wir heute stehen. Und auch das wurde ja schon damals abgelehnt. Der exzessive Energieverbrauch der Industrieländer aufgrund der bei uns verwendeten eher dummen Technologien etc. etc. Die großen Schäden durch Herbizide, also Giftstoffe, die sich Pflanzenschutzmittel nennen, also jedenfalls Pestizide, Herbizide etc. Das wurde alles kritisiert. Und der Hunger in der dritten Welt wurde so ein Großteil durch die Futtermittelproduktion der dritten Welt für die Fleischproduktion der Industrieländer verursacht. Die Monokulturen, Bananenrepubliken ist ein Terminus, der da irgendwie aufkam. durch die sogenannten Fruchtmultis die schaden natürlich enorm der Ökologie, der Flora und Fauna in diesen Ländern. Und diese Kritik hat sich ja bis heute nicht geändert. Ob sie allzu viel schon bewirkt hat, weiß ich nicht. Aber wir wissen ja, dass ein großer Teil, sogar in Österreich, vom Kuckerhutz für Treibstoffproduktion verwendet werden kann oder soll, dass die Sojaproduktion in der dritten Welt primär für die Fleischproduktion hier bei uns und nicht für die Ernährung der dortigen Bevölkerung verwendet wird, und dass die Vegetarier, die damals eben langsam aufkamen, vorgeredet haben, dass man eben mit vegetarischen, eben etwa Bohnen, Hülsenfrüchte etc. Ernährung mit weitaus weniger Aufwand als mit Fleischproduktion die Welt ernähren könnte. Diese Modellrechnungen gab es schon damals. Zu den Pestiziden, das ist vielleicht unbekannt, geht es ja darum, dass bei uns zwar strengere Gesetze herrschen, die aber immer mit Ausnahmegenehmigung auch noch aufgeweicht werden können, aber dass die Chemie-Multis liebend gerne in andere Länder dann ihre Pestizide, ihre verschiedenen sogenannten Pflanzenschutzmittel exportiert haben, die dann auf Umwegen wieder bei uns eingeführt wurden. Und all das wurde kritisiert, auch die unfruchtbaren Pflanzen, Hybridpflanzen, die von sogenannten Saatmultis gezüchtet oder produziert wurden und wo dann die Bauern in der dritten Welt sich verschulden müssen, weil sie jeden, also kastrierter Weizen war da das Stichwort, weil sie jedes Jahr wieder neues Saatgut kaufen müssen, weil das, was sie selber geerntet haben, war nicht geeignet, um wieder angebaut zu werden. Die waren unfruchtbar. Also das sind so Stichwörter in zum Thema Dritte Welt. Die neue Frauenbewegung und Lesbenbewegung, also das Stichwort war neue Frauenbewegung, hat sich unter anderem naheliegenderweise mit der Diskriminierung von Studentinnen und Wissenschaftlerinnen in den Wissenschaften, in den Institutionen kritisiert. Da ist es ja klar inzwischen aufgrund von vielen Forschungen aus der Wissenschaftsgeschichte, aus der Wissenschaftsforschung, dass die Frauen unsichtbar gemacht wurden, selbst wenn sie in den Wissenschaften tätig waren. Es gibt ja den berühmten, der amerikanische Wissenschaftsforscher Robert K. Merton hat das, die Formel geprägt des Matthäuseffektes nach dem Gleichnis vom anvertrauten Gelde von im Evangelium nach Matthäus, und da heißt es, denn jene, die haben, denen wird gegeben werden, und jene, die nichts haben, wird sogar das noch genommen werden. Und damals wurde es noch nicht so benannt, es hat noch etliche Jahre gedauert, aber als weibliches Gegenprogramm oder auch, kann man nicht sagen, Ergänzung des Matthäuseffekts hat die Frauenbewegung, haben feministische Wissenschaftlerinnen den Mathilde-Effekt kreiert. Margaret Rossiter war da die Protagonistin und haben sich auf den zweiten Teil dieses Satzes, denn jenen, die nichts haben, denen wird sogar das noch genommen werden, gestützt, der oft ja vergessen und verloren ging. Und es gab eben viele Studien, dass sogar die Namen von Frauen vermännlicht wurden, damit man, entweder war es ein Missverständnis oder man wollte sie beseitigen aus den Annalen. Viele wurden einfach nicht aufgenommen, wenn sie etwas erforscht haben. Wenn es ein Paar war, also Herr Curie war da anders, der hat seine Frau dann nicht irgendwie unter den Tisch gekehrt. Jedenfalls, wenn es ein Paar war, wenn es ein Professor war mit Assistentin, dann hat der Professor den Nobelpreis bekommen und die Assistentin, die alles entdeckt hat und so weiter, ging leer aus oder wurde nicht einmal erwähnt. Das heißt, da ist was dran. Da gibt es jede Menge wissenschaftliche Evidenz inzwischen. Und das alles begann damals. Vorher war sehr wenig bis nichts davon zu hören. es gab natürlich dann Kritik am patriarchalischen, am männlichen Sprachverhalten. Schon damals eventuell auch Kritik, dass die Medizin sich nur mit männlichen Versuchspersonen beschäftigt und nicht mit Frauen und so weiter und so weiter. In der Folgezeit hat sich da ja dann viel geändert. Vielerorts wurden Frauenbeauftragte institutionalisiert, vielerorts wurden dann langsam, aber es hat gedauert, Institute für Frauenforschung gegründet und vieles andere mehr. Und die haben sich dann natürlich da ins Zeug gelegt und konnten ja noch viel mehr machen, weil sie eben hauptamtlich daran forschen konnten. Also ich möchte immer wieder einfließen lassen, dass vieles, was wir heute als mehr oder minder schon fast selbstverständlich erachten, in dieser Zeit neu war, mit großem Widerstand, Ignoranz und was gut was begegnet wurde, und dass wir also dieser Zeit durchaus viel verdanken. Die einen sehen es als positiv, manche sehen es vielleicht als negativ. Es gab dann auch noch sowas wie eine Jugendzentrumsbewegung. Die haben gesagt, die Jugend braucht Jugendzentren, wo sie selber sich treffen kann und nicht in ein Gasthaus gehen muss oder eine kontrollierte kirchliche oder kommunale Gruppe, die sie nicht machen lässt, was sie wollen. Und da gab es in verschiedensten, zumindest deutschen Großstädten, ganz berühmte, wenn nicht sogar berüchtigte Kommunikationszentren. Da kann ich mich auch in Hannover noch gut erinnern, wo also auch schräge Konzerte stattfanden und vieles andere mehr. Manche Autoren haben auch von der Landkommunebewegung gesprochen als Teil der Alternativbewegung. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben gewesen, aber selbstverständlich sind viele Personen aufs Land gezogen, unter anderem weil dort ja vieles leer stand, weil schon damals, weil auch die Mieten oder der Kaufpreis günstiger war und weil sie eben selbst experimentieren wollten mit Eigenproduktion, mit Subsistenzwirtschaft, nehmen wir das, dass man versucht, sich selber zu ernähren und wenig bis nichts kaufen zu müssen. Und die Bio-Bauernbewegung, die gab es ja damals noch gar nicht, außer vielleicht ein paar schräge Typen, die also schräg angesehen wurden. Aber mit der Zeit hat sich das doch dann immer weiter ausgebaut. Es gab dann Verbände wie Demeter, die eben auf Qualität geachtet haben, die Kontrollen durchgeführt haben. Es haben sich auch die Bioläden in den Städten etc., in den Kleinstädten ausgebreitet und haben dann direkt diese Produkte verkauft. Auf vielen Wochenmärkten gab es dann Bio-Stände, zumindest einen, wo man alles Mögliche kaufen konnte. Und auch ich war damals schon ein Konsument dieser Bio-Stände auf diesen Wochenmärkten. Landkommunenbewegung, soweit es sie gegeben hat, kann man eigentlich nicht eine generelle Technik- und Wissenschaftsfeindlichkeit unterstellen, sondern sie haben eben auch Maschinen, Traktoren und andere technische Hilfsmittel eingesetzt, haben aber versucht, eben möglichst Schäden zu vermeiden, möglichst sparsam mit all dem umzugehen und eben alternative Technologien, alternative Produktionsweisen zu entwickeln. Und in unserer Stichprobe dieser Alternativprojekte war auch ein großes Biomodell Duisburg, das kann ich ja heute offiziell nennen. Das war wirklich eine großartige Geschichte. Ich habe diesen Pionier, der das ins Leben gerufen hat, ja mal länger interviewt. Und ich habe gefragt, wieso machen Sie das? Und er hat gesagt, ja, ich war nur der Zweitgeborene, der Erstgeborene hat den Hof geerbt, jetzt musste ich mir was anderes ausdenken. Und jetzt hat er sich dann auf Biogärtnerei verlegt, mit allen möglichen Tricks, wie man Karotten ohne Kühlhäuser oder was immer auch, also es ging auch immer darum, kann man energievermeidend produzieren und auch hinterher lagern, ohne dass etwas verschimmelt oder den Geschmack verliert und so weiter. Und da haben die sehr viele interessante alte Techniken von den Bauern wieder ausgegraben oder eigen entwickelt. Und die haben dann jeden Tag 5 bis 10 Reisebusse, große, stehen gehabt am Parkplatz, die alle das Projekt besucht haben und ganz begeistert waren. Und auch ich habe die besten Karotten meines Lebens durchgegessen. Es gab nie wieder bessere. Jedenfalls darf man diese Projekte und ihren Ausstrahlungseffekt nicht unterschätzen. Und die haben das Glück gehabt, genau im Dreieck von Hannover, Bremen und Hamburg zu sein. Also drei Großstädte in der Nähe und haben dann mit Direktvermarktung, man konnte sich da einmal in der Woche einen Korb bestellen, etwa viele beliefert. Und also, ich würde das alles eben nicht als Wissenschafts- und Technikfeindlichkeit bezeichnen und negativ bewerten, sondern sie haben versucht, Technologien, die sehr schädlich angesehen haben, wie etwa eben mit Giftmitteln zu arbeiten und die Pflanzenspritzen, das zu vermeiden und dafür andere, intelligentere Lösungen. Man muss ja dann die Fressfeinde von den Schädlingen kultivieren und fördern und so weiter und so weiter. Das ist jetzt alles schon bekannt und können Sie in jeder Frühstückssendung von einem deutschen oder österreichischen Fernsehsender auch hören und sehen. Aber damals war das alles neu oder eben durchaus noch wurde es verhohnt und verspottet. Und das habe ich ganz vergessen zu sagen, als dann dieser Biogärtner angefangen hat in seinem Dorf, haben wir tatsächlich alle Bauern verhöhnt und verspottet, was er da für einen Unsinn macht. Das heißt, man musste damals schon sehr gute Nerven haben, um durchzuhalten. Aber das ist ja generell, ich habe mich ja viel damit beschäftigt, sogar in den Wissenschaften selbst der Fall, dass Innovationen am Anfang fast immer abgelehnt werden, ignoriert werden und es lange dauert, bis sich da die Karte wendet. Es gab natürlich schon, weil das ist ja schon gefallen als Vorwurf, sowas wie neuen Spiritualismus. Damit ist unter anderem gemeint, diese Interesse an östlichen Philosophien, an östlichen, ich möchte mal sagen, Körpertechniken. Ich habe schon erwähnt, Tai Chi, etwa diese Schattenboxen, da gab es da übrige Kurse dann. Oder Yoga, das hat sich inzwischen ja ganz massenhaft ausgeweitet, aber ich würde sagen, jetzt steckt da keine Philosophie mehr dahinter, es wurde sehr angepasst ans westliche Denken und hat mit vielen Yoga-Strömungen, die es etwa in Asien gibt, kaum mehr was zu tun. So ähnlich wie die Pizza, die bei uns verkauft wird, die hat ja auch wenig zu tun mit der Pizza, die sie dennoch in irgendeinem originellen italienischen kleinen Lokal essen können. Auf jeden Fall gab es dieses Interesse. Viele haben damals ihren Urlaub oder sogar ein Sabbatical-Jahr, also sie haben sich freigenommen ein Jahr von ihrem Job oder vom Studium irgendwo in Asien verbracht, ob in Indien, ob in Borneo oder was immer auch. Also auch Südamerika ist langsam dann hier aufgekommen und auch da gab es ja von den Indianern alles Mögliche zu lernen und so weiter und so weiter. Dass inzwischen schon sehr lange die Pharmaindustrie, die Pharmaforschung Pharmaethnologie macht, das heißt, das versucht, das Wissen dieser Einwohner der indigenen Bevölkerung abzusaugen und es dann noch zu patentieren, sodass sie das selber nicht mehr verwenden können. Nebenbei gesagt, das ist ja bekannt, das heißt, auch hier waren wieder diese etwas als nahen, verunglimpften Leute, erste Vorreiter und dann wurde es durchaus nachgeahmt und ausgebaut. Es gab dann auch diese große sogenannte Bachmann-Bewegung mit diesem ehemaligen Hochschulprofessor der Philosophie, der ich weiß nicht wie viel, 10, 20, 30 Luxuskarren sich gekauft hat und der wurde dann auch kritisiert, aber er hat gesagt, wenn man in Indien arm ist, wird man nicht ernst genommen, man muss reich sein, nur dann wird man ernst genommen. Und diese Bachmann-Bewegung hat sehr viele Hightech-Leute, also IT-Branche, Managerinnen und so weiter aus dem Westen, gerade aus Deutschland auch angesprochen. Die haben dann ihre Kompetenzen auch wieder bei der Rückkehr aus Asien in Deutschland eingesetzt und haben da sehr erfolgreiche, etwa vegetarische Restaurants aufgebaut. Discos, die nicht dunkel waren und verraucht, sondern hell und da wurde Wiener Walzer gespielt. Ich habe meinen Ohren nicht getraut in Hannover, die haben wirklich Wiener Walzer gespielt. Und so weiter und so weiter. Das heißt, das waren schon sehr kluge Geschäftsmodelle und eine Zeit lang lief das auch bestens, bis sich dann innerhalb der Führungsklique dieser Sekte doch alles Mögliche Unangenehmes getan hat. Und sie mussten auch von Indien nach Oregon, nach Amerika auswandern, was ihnen sicher auch nicht gut getan hat. Jedenfalls irgendwann ist auch diese Bewegung wieder eingeschlafen. Aber was wichtig ist, ich habe auch die Zeitungen dann dieser Bewegung ausgewertet, dass die sich durchaus ganz positiv für Wissenschaft und Technik ausgesprochen haben. Also von natürlich mit den üblichen Einschränkungen, dass man eben versuchen muss, da Schaden abzuwenden etc. Aber jedenfalls waren die auf keinen Fall irgendwie antiwissenschaftlich. Das glaubt man vielleicht nicht, wenn man es nicht gelesen hat. Ja, dann hat sich damals auch die männliche Schwulenbewegung, das Wort schwul war ja ursprünglich, soweit ich weiß, ein Schimpfwort, und das wurde dann aufgegriffen, die Homosexuellenbewegung erfolgreich konstituiert und hat an der etablierten Medizin, Biologie und Sozialwissenschaft vor allem, das hat ja dann noch längere Kämpfe gebraucht, die Einstufung der Homosexualität als Krankheit, als Perversion und so weiter, und von Therapietechniken, die jetzt zum Teil ziemlich grauslich waren, mit Elektrostrom und was gut was alles, auch Geschichtswissenschaft, Psychiatrie, Soziologie haben da sehr viel Dummes geschrieben, und da haben sie sich damals sehr kritisch geäußert und haben sich mittelfristig auch wieder durchgesetzt. Es ist ja inzwischen, wenn Sie sich die Krankheitsklassifikation anschauen, beseitigt worden. Also Homosexualität als Krankheit. Ich habe selber den Hamburger Gesundheitstag mehrere Tage besucht. Ich hatte da erfreulicherweise in der Nähe Freunde, bei denen ich gratis übernachten konnte am Lande vor Hamburg. Also es gab auch sowas wie eine Gesundheitsbewegung, weil man auch damals schon die herrschende Medizin und auch die Medizin im Nationalsozialismus, das war ein Motto, das aufgegriffen und kritisiert wurde, weil damals war das auch noch alles noch nicht aufgearbeitet und es hat kaum jemand interessiert. Also auch hier sehr viel berechtigte Kritik, würde ich mal sagen. Wenn jetzt dann alles, was diese Gesundheitsapostel, sage ich mal, unter, mit Augenzwinkern selbst vorgeschlagen haben, jetzt unbedingt sinnvoll sein muss, das ist eine andere Geschichte. Zum Beispiel hat man den Wilhelm Reich und seine Orgonenergie, die er entwickelt hat, also eine Art Lebensenergie, Vertrauen geschenkt und hat alle möglichen Experimente gemacht. Ich kann mich erinnern, da wurde dann ein Heuaufguss gemacht und alle waren ganz begeistert, welche Tiere da drin geschwommen sind. Also das kann jemand nur begeistern, der keine Ahnung hat von der Natur und dass da eben jede Menge Tiere drin sind, und wenn man das im Wasser ein bisschen einweicht, dann sieht man das mit dem Mikroskop besser. Aber jedenfalls haben sie sich gegen die technisierte, enttabuisierte Medizin gewendet, und auf vielen Gebieten hat sich das mittelfristig doch ausgewirkt, dass eben versucht wurden, sanftere Therapien einzuführen und auch von Krankenkassen zu finanzieren etc. Also auch hier hat sich ja viel gewandelt. Und wenn Sie sich anschauen, was etwa deutsche Krankenkassen da jetzt an Programme haben, die man besuchen kann, sozusagen vorbeugend, präventiv, dann ist das durchaus, behaupte ich, ein bisschen inspiriert von dieser damaligen Kritik. Wir haben natürlich, oder ich besser gesagt, die Alternativprojekte im Bereich Wissenschaft uns angesehen und Technik. Und da kann man drei Gruppen unterscheiden. Das eine sind die sogenannten Öko-Institute, die haben sich so genannt und haben eine Arbeitsgemeinschaft der Ökologischen Forschungsinstitute gegründet. In Hannover war übrigens ein Österreicher da an der Spitze, hat mich als Lokalpatriot schon gefreut. Es gab die Wissenschaftsläden, vor allem in Holland wurde das dann sehr ausgebaut, und es gab feministische Bildungsprojekte. Und die Ökologieinstitute haben damals halt eben begonnen, bei Gerichtsverfahren, bei Anhörungen, bei Genehmigungsverfahren mitzutun und da wissenschaftliche Unterstützung zu gewähren. Das war ja damals nicht selbstverständlich, dass irgendein Gutachter auch auf unangenehme Aspekte hingewiesen hat. Wie finanziert wurden sie, zumindest nach der Selbsterstellung, hauptsächlich über Spenden, aber selbstverständlich haben sie ja dann auch verschiedenste Aufträge angenommen, etwa in der Bürgerinitiative gesagt hat, wir brauchen da jetzt ein Gutachten oder wir brauchen da jetzt Hilfe und wir haben auch ein bisschen Geld dafür gesammelt. Die deutschen Bundesläden wurden nach dem holländischen Modell gegründet und sie sollten eine Vermittlerfunktion. Das ist also bei der heutigen Diskussion, was kann man tun gegen die angebliche oder tatsächliche Wissenschaftsskepsis, ja interessant, eine Vermittlerfunktion zwischen den Wissenschaftlern, die in ihrem Elfenbeinturm sitzen, und den Normalbürgern, die etwa als Bürgerinitiative gegen einen Chemiekonzern nebenan, der die Wasser verschmutzt, was immer auch, versuchen vorzugehen. Und auch in Österreich gab es so solche Bewegungen, solche Gruppen, zumindest kurzfristig. Auch ich habe mich mal, weil wir da bedroht waren von einem Chemie, besser gesagt Farbenfirma, die besonders in der Nacht und besonders am Wochenende gerne alle ihre Dämpfe, die waren alle so süßlich und grausam, rausgelassen hat. Hat aber nicht allzu viel gebracht in unserem Fall, der Wissenschaftsladen, der damalige in Linz. Aber jedenfalls haben die, ähnlich wie die Öko-Institute auf allen Gebieten, versucht zu helfen. Und ein Modell war, dass sie eben Ausschreibungen gemacht haben, wer möchte gerne eine Diplomarbeit zu dem und dem Thema schreiben und wir können euch ein Forschungsstipendium von so und so viel dafür ausbezahlen. Leider hat sich das zumindest in Deutschland wieder, soweit ich weiß, ziemlich reduziert und in Österreich völlig. In Holland, soweit ich weiß, ist es immer noch vorhanden, diese Bewegung, ist aber durchaus, wie soll ich sagen, eine PR, eine Vorfeld, eine Marketing-Organisation von Universitäten geworden, woran ja nichts Schlechtes sein muss. Die feministische Kritik zur männlichen Wissenschaft, ich habe das ja schon weiter oben erwähnt, hat natürlich auch versucht, feministische Gegenprodukte, Gegenprojekte ins Leben zu rufen, zum Beispiel Archive, dass man eben forscht nach den Frauen in der Geschichte der Wissenschaft und der Technik zum Beispiel, Bildungsprojekte, sodass man eben gegen die einseitigen Lehrinhalte etwas von Universitäten etwas aufbieten kann, etc. etc. Viele dieser Projekte haben in irgendeiner Form überlebt, haben sich institutionalisiert in Form von einer Sektion feministische Wissenschaft bei einer Wissenschaftsgesellschaft und so weiter und so weiter. Das heißt, ich glaube nicht, dass eine dieser Bewegungen sozusagen ohne positive Folgen und ohne, wie soll ich sagen, Nachfolger und Nachfolgerinnen verblieben ist. Die, wie erwähnt, ich stelle dazu ein kleines PDF, wo sie verschiedene Texte, leider sind da nicht alle Free Access zur Verfügung, sondern Grundbereich geschützt zum Teil, Bücher und so weiter aus eigener Produktion sich ansehen können und sie sind in der Regel eben über Bibliotheken entlehnbar. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.